Wir fangen mit dem Markus-Evangelium an. Das neue Leben mit Jesus. Wir haben so viele schwierige Sachen auch miteinander besprochen, dass es auch mal schön ist, wieder ein Evangelium entlang zu gehen. Wie lange wir dazu brauchen, das wird sich zeigen. Markus 1. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Markus ist das kürzeste Evangelium, das wir im Neuen Testament haben. Die Berichte berühren sich und doch ist immer wieder schön, wenn wir auf Besonderheiten achten. Und es ist dann auch eine reiche Entdeckung heute über die prophetische Weissagung vom Kommen Jesu. Johannes der Täufer, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Fällt es bei ein paar Bibeln dem Sohn Gottes? Ja, sehen Sie, das ist nicht in alle Handschriften drin, aber das bedeutet nicht, dass das im Evangelium nicht drin ist. So präzise wird das übermittelt in unseren Bibeln. Sie brauchen gar keine Sorge haben, dass irgendwas hineingeschummelt wird, sondern das ist in vielen alten Handschriften wirklich drin, dieses Sohn Gottes, und spielt ja dann schon am nächsten Dienstag eine ganz wichtige Rolle im Vers 11. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In der Sache ändert das nicht. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, dass der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Johannes der Täufer war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem, und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig und predigte und sprach, es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Für unsere Zeit ist heute kennzeichnend, dass wir überfüttert werden von Nachrichten. Flugzeug abgestürzt vor der Skelettküste von Namibia, Bombenattentat in Nordirland oder was alles kommt, Parteitag in Peking und so weiter. Wir verfolgen ja alles sehr präzise, wir sind wache Leute. Aber wenn wir die Nachrichten einmal anschauen, haben ja die meisten Nachrichten wenig Bedeutung für unser Leben. Selbst wenn ein Flugzeug abstürzt, ist es bedauerlich. Ja, selbst der Tod der Lady Di wird Sie nicht in Ihrem Lebensablauf berühren. Sie können sagen, ich bin traurig, aber es ist ja nicht unmittelbar für Sie eine Lebenswende damit bestimmt. Vielleicht mehr, wenn der Euro kommt oder so, wenn man sagt, gut, jetzt muss ich mit anderem Geld umgehen. Die meisten Nachrichten berühren mich nicht direkt. Für uns ist aber doch so, dass wir sehr davon bestimmt sind durch diese Nachrichten. Eine Nachricht, die verändert unser Leben total. Und das ist das, was Evangelisten uns mitteilen. Die Nachricht von geschichtlichen Ereignissen, von der Geburt einer Person. Und sie legen ungemeinen Wert darauf, das historische Faktum zu bezeugen. Also immer wieder kommt das von einer glaubwürdigen und wirklichen passierten Sache. Sehr interessant, in der Religion sonst spielt ja, in den anderen Religionen spielt das eigentlich keine große Rolle. Da spielt Versenkung eine Rolle oder Gefühl oder im Buddhismus oder so. Und im Christentum wird behauptet, da ist was passiert. Und zwar in der Zeit, geschichtlich nachprüfbar. Ist ja für uns interessant, dass wir sogar die Jahre zählen nach diesem Ereignis, nach Christus. Die anderen Kommunisten sagen halt nach der Zeitrechnung. Und das hatte ganz große Bedeutung für jeden einzelnen Menschen. Und deshalb haben die Evangelisten geredet. Und sie nennen das, was sie uns übermitteln, ein Evangelium. Das Wort ist in unserem Sprachgebrauch sonst eigentlich nie mehr richtig vorgekommen. Wir gebrauchen das und sagen, der hält das für ein Evangelium oder so, also ein kleines Witzchen oder so. Aber Evangelium, was heißt das eigentlich? Das ist vom Griechischen Euangelion, das heißt eine gute Nachricht. Aber das Wort gute Nachricht ist ein ganz schwaches Wort. Weil eigentlich gemeint ist eine Nachricht, die dein ganzes Leben von total verändert. Das heißt eigentlich Evangelium. Man hat das zum Beispiel gebraucht, wenn ein, im Griechischen kommt das etwa vor, wenn wir es vergleichen, in der weltlichen Literatur, wenn eine Schlacht geschlagen war und die Bürger hatten in den Städten furchtbare Angst, die Feinde kommen jeden Moment plündern und haben gespannt gewartet auf die Nachricht, wie ist die Schlacht ausgegangen, haben die Feinde gesiegt. Und dann kommt der Bote mit letzter Kraft und sagt, ich habe euch ein Evangelium, die Feinde sind besiegt, ihr seid frei, ihr könnt wieder aufatmen. Das ist ein Evangelium. Eine Nachricht, die das Leben total verändert. Und wenn Sie dieses Wort gebrauchen, wollen Sie nicht irgendwas Gutes verzapfen, da gibt es ja viele nette Geschichten oder so, sondern Sie wollen eine grundlegende Sache verkünden, die das Leben total verändert. Ich gebrauche immer gerne ein Bild, dass man sich klar machen kann. Eine Witwe wird verklagt, das kann man sich sehr dramatisch vorstellen, sie steht vor Gericht, sie hätte eine Schuld nicht zurückbezahlt, die hat es aber zurückbezahlt, aber sie findet nicht mehr die Quittung. Jetzt steht sie vor Gericht und die bösen Leute sagen, die muss nochmal zahlen. Die hat aber kein Geld. Und die arme Frau steht vor Gericht da und da kommt plötzlich einer ihrer Kinder reingerannt in den Gerichtssaal und sagt, Mutter, ich habe die Quittung gefunden. Das ist ein Evangelium. Jetzt ist sie frei. Ist sie gerechtfertigt. Okay. Der Ruf ist wiederhergestellt. Und das müssen wir uns immer vergegenwärtigen. Das Evangelium ist nicht irgendetwas, was uns langweilen kann, sondern entweder, ich kann verstehen, dass einer sagt, ich will nichts davon wissen, ich glaube nicht dran. Kann er tun, muss er wissen, was er tut. Oder er muss begreifen, das verändert mein Leben völlig. Also es gibt eigentlich bloß die zwei Möglichkeiten. Und da kann ich entscheiden, ich will es akzeptieren oder nicht akzeptieren. Aber was man nicht kann, ist das, was die meisten Leute heute tun, sagen, ja, da kann ich so oder so Stellung dazu nehmen, das kann ich nicht. Denn diese Evangelisten haben so treu übermittelt, es gibt im ganzen Altertum keine Ereignisse, die historisch so präzise übermittelt sind, das was uns auch immer fasziniert, wenn wir durch Israel reisen, wie alles und jedes uns so deutlich vor Augen tritt. Natürlich ein bisschen, das kann man heute schlecht sehen bei der Grabeskirche, aber von den Archäologen ganz einfach nachzuzeichnen, bis hin zu dem Golgatha-Hügel. Jetzt sogar die Nachricht, dass die Archäologen, die jüdischen Archäologen, den Gerichtssaal des Paulus in Caesarea meinen gefunden zu haben, wo diese Verhandlungen stattgefunden haben. Das sind alles Dinge, dass man sagt, aber so genau, dass man das richtig verfolgen kann, dass man das nachprüfen kann. Aber das Entscheidende, was ja kommt, ist ja nicht das, was man in den Steinen ablesen kann, sondern dass hier Gott in dieser Welt etwas macht. Gott ist nicht irgendein toter Begriff, Gott ist nicht irgendetwas, was man sich einredet, sondern Gott lebt und in Christus kommt er zu uns. Das ist ja für uns bedeutsam. Ist das wirklich so, dass ich Christus entdecken und finden kann? Und wie wir die Reihe überschrieben haben, das neue Leben in Christus, das beginnt mit seinem Kommen in diese Welt hinein. Und so schreibt Markus den Anfang des Evangeliums. Es beginnt ja im Alten Testament, am Anfang war das Wort, im Johannesevangelium, da heißt im Alten Testament, die Erde war wüst und leer, ganz am Anfang von der Schöpfung. Und jetzt kommt der Anfang des Evangeliums. Der befreiende Nachricht, es setzt etwas total Neues ein. Jetzt ist genug erklärt, das Wort Evangelium. Wir haben zwar vier Evangelien, aber sie verkünden alle das eine Evangelium. Es gibt nicht vier Evangelien, es gibt nur ein Evangelium, das Evangelium von Jesus Christus. Es hat Thema, es hat eine Mitte und um diese Mitte geht es, um Jesus Christus. Unser Glaube geht immer auf diese Mitte des Evangeliums, so auf Jesus Christus. Und in Jesus Christus ist Gott unter uns getreten. Er ist da und redet Gott vollkommen. Und da werden alle die großen Prophezeiungen Gottes erfüllt. Hier wird Jesus als Christus bezeichnet. Das ist das griechische Wort für das hebräische Messias oder Messias, der Gesalbte. Der Hauptunterschied zwischen den jüdischen Freunden und uns ist ja, dass sie den Messias erwarten. Gläubige Juden werden bei jeder Mahlzeit einen Stuhl leer lassen in der Erwartung, der Messias komme. Sind uns gar nicht bewusst, wie sie in der Messias-Erwartung leben. Oder jede gläubige hebräische Frau, die ein Kind gebiert, rechnet mit der Möglichkeit, dass es der Messias sein könnte. Die Messias-Erwartung ist heute ganz groß im Judentum. Es hat dann immer wieder Reformjuden gegeben, wie den Münchner Juden Shalom ben Chorin, der gesagt hat, wir erwarten den Messias und wenn er kommt, kann sein, dass er die Züge Jesu trägt. war so ein Kompromiss. Es ist ja eigentlich ganz überraschend, dass heute eine solche Gegnerschaft an dieser Frage ist. In diesem Saal haben sich ja auch russische Juden getroffen, die an Christus gläubig wurden. Es hat ja ziemlichen Rumoren gegeben. Ja, warum darf man das Juden nicht verkündigen? Da wurde gesagt, die werden mit wirtschaftlichen Versprechungen abgeworfen. Ist nirgendwo passiert natürlich. Nirgendwo. Ich habe noch nie erlebt, dass ein anderer mit irgendwelchen Versprechungen überredet wurde, Christ zu sein. Also mit Geld bestochen oder was weiß ich. Sondern im Grunde ist das ja, jeder Mensch sucht ja, wie sie es das war, ist Jesus der Christus Gottes, der Gottgesandte Heiland. Im Judentum eine ganz alte Erwartung aus dem Alten Testament und bis heute lebendig. Und ja, ein Rätsel, warum hat Israel das nicht erkannt? In Amerika gibt es Hunderttausende von Jesusgläubigen Juden, in Israel gibt es 3000. Die übrigens ihr Recht verloren haben, als Juden zu gelten. In dem Augenblick, wo sie an Christus gläubig werden, wird aus ihrem Pass rausgestrichen, dass sie Jude sind, sie sind nur noch Israeli. Eine ganz schwere Sache. Und zwar an dieser Frage, da könnte man jetzt noch viel über den Hintergrund reden, was der Paulus dazu sagt, der hat sich ja lang auch als Jude damit auseinandergesetzt, warum Israel so schwer tut, Jesus als Messias zu erkennen. Aber hier ist gut, wenn man uns daran erinnert, hier ist das Wort Messias genannt, nur in der griechischen Version. Jesus ist der Christus. Er ist der, der die Verheißungen, die großen Erwartungen der Propheten des Alten Bundes erfüllt. Und er ist gleichzeitig der gottgesandte Sohn. Dazu wollte ich eigentlich erst das nächste Mal reden bei der Taufe. Das lassen wir jetzt mal weg. Sondern das mit dem Messias ist eine ganz wichtige Sache. Jetzt mal zu den Propheten. Am Adventsabend macht mir es immer Freude, wenn wir biblische Adventsverheißungen sagen. Die Bibelmemoriegruppe hat auch immer wieder die Verheißungen des Alten Testaments, die Messias-Verheißungen gelernt. Welche wichtigen Messias-Verheißungen haben wir denn? Können Sie ein paar nennen? Zuruf. Memory-Leute. Also, dass aus dem abgeschlagenen Stamm wieder ein Reis aufgeht, das ist Israel, aus dem ganzen kaputtgeschlagen kommt das wieder raus, aus Reis, aus dem Stamm Davids kommt das wieder, ja? Richtig, die Bethlehemsverheißung bei Micha. Richtig, beim Bileam die Verheißung, wie er da vom Berg der jordanischen Seite Nebo rüber blickt und dann schon das alles sieht, was über Israel kommt. Und das ist auch wahnsinnig einmal, wir hatten ja behandelt, es ist ein Volk gesammelt und zerstreut. Israels Schicksal bis heute, gesammelt. Aber dann, und da kommt der Stern aus Jakob, der aufgeht. Dann haben wir es beim Jakobsegen, 1. Mose 49, und dann die ganz schöne Jesaja 9, also der letzte Vers 8, 23 noch. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Jesaja 11, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und dann heißt es, bei den Propheten, das war ja im Grunde ganz wirr, man konnte es gar nicht verstehen, es wird ein Kind geboren werden, eine Jungfrau wird schwanger werden, wird ein Kind gebären des Namens, so wie Jesus heißt es nachher, aber da heißt Jesaja 8 ist das auch. Ja, das ist 9, aber in dem 8 kommt nochmal von dieser Geburt Jesu, das Kind wird geboren werden und in diesem Kind, dann ist 9, in dem Kapitel 9 drin, es hat die Herrschaftsgröße und ist ein König und herrlich und doch ist ein Kind, ganz klein und mit der großen Autorität. Wir haben ungemein viele Messias-Verheißungen, ganz viele. Es kreist ja ganz stark im Alten Bund. Da fängt es an beim Sündenfall, dass der Schlange der Kopf zertreten wird und so weiter. Also es ist mal interessant nachzudenken, was das heißt. Die sind alle erfüllt in diesem Kommen Jesu. Und das war heute unser Thema, dass wir sagen, das ist der Anspruch Jesu, er erfüllt die ganzen Aussagen des Alten Bundes. Es gibt zwischen Alten Testament und dem Neuen Testament keine Kluft, sondern es ist nur die Erfüllung dessen, was im Alten Bund verheißen ist. Darum ist es so interessant und aufregend, Altes Testament zu lesen. Manche der Gegensätze, auch der Urteile über das Alte Testament, sind ja nicht hieb- und stichfest. Und manche sagen, das Alte Testament ist so blutrünstig. Wir haben andere Meinung. Muss man gründlich nachlesen. Aber hier geht es darum, um die Verheißungen, die erfüllt sind. Und ganz besonders wird hier zitiert eine Verheißung, die in Israel eine große Rolle spielt, nämlich Maleachi 3, Vers 1, Maleachi, der letzte Prophet im Alten Testament. Maleachi, es wird noch einmal der Elia kommen. Auch das ist die Erwartung in Israel, bis heute Elia kommt. Ganz toll. Seit vielen Jahrhunderten darf in der Synagoge Jesaja 53 nicht gelesen werden. Für wahr, er trug unsere Krankheit. Wie ich das jetzt hörte, ich habe es vor einem Jahr gehört, ich konnte es zuerst gar nicht glauben, ja, so ein Professor Hengel in Tübingen gehört, ein großer Kenner des Judentums, ist ein Freund des Judentums. Genau die Stelle, wo der Mann, der aus dem Mohrenland da zum Glauben kam, auf seinem Wagen, der aus der Straße nach Gaza leitet, das springt einem ja in die Augen. Und ich kann immer bloß die Reisegruppen bitten, wenn wir nach Israel gehen und sagen, gefährdet nicht den Hausfrieden im Bus und lasst alle Missionsversuche. Über das Thema seid ganz vorsichtig, weil das meist abrupt endet. Die Leute kennen das Neue Testament besser als die meisten von uns, aber sie spotten und lachen und sagen, das kann nicht sein, dass es Jesus der Christus ist. Und wir wollen beten, Jesus sagt, Paulus sagt, es hängt eine Decke vor den Augen an dieser Stelle. Aber es ist ungemein, wenn man das sieht, mit welchem Eifer und welcher Hingabe hier Gott gedient wird und wie die Propheten eigentlich so klar sind, wie wir auch miteinander die ganzen herrlichen Psalmen beten können, aber an einer Stelle, nur an der einen Stelle ist es, ob Jesus der Christus ist. Und das ist die Kernfrage überhaupt, auch für uns heute, ist er wirklich der Christus? Der Messias. Und jetzt kommt Maleachi 3, die Erwartung der Wiederkunft des Elia. Elia ist ja im Wagen, im feurigen Wagen gen Himmel gefahren, wird erzählt in den Königsbüchern, 2. Könige 6, wie der in der Himmelfahrt Elias, herrlich in der Bach-Kantate, vertont bei Bach, lass mich so gen Himmel fahren mit Elias Wagenrot. Und deshalb die Erwartung, am Ende wird der Elia kommen, das ist eine prophetische Erwartung, die bis heute im Judentum ganz wichtig ist. Jesus wurde auch gefragt, ob Elia noch kommen muss, und hat Jesus gesagt, Elia ist schon gekommen in der Person Johannes des Täufers. Und das ist jetzt ganz entscheidend wichtig, der Johannes der Täufer lebt genau das, was die Prophetie von Elia sagt. Und dann verstehen Sie den Johannes den Täufer richtig. Weil das in dem Maleachi vorausgesagt ist, er wird noch einmal kommen und den Weg des Messias bereiten. Elia war ein kühner Bußprediger, ein mutiger Mann, er stand ja ganz allein in der gottlosen Zeit des Ahab und seiner Isabel in Nordisrael, als der Baalskult so herrschte, und da war die Erwartung da, es muss noch einmal der kommen, der das Volk reinigt. So ist auch in den Propheten verkündigt. Es hat verschiedene Hintergründe, ich kann sie jetzt nicht alle aufzählen. Und deshalb finden wir den Johannes, wo finden wir ihn? An der Taufstelle, wo er tauft. Ich habe es im Israelführer beschrieben, wer es genau nachlesen will. Da gibt es einen Eliasberg auf der jordanischen Seite drüben. Man kann heute diesen Ort nicht besuchen. Es ist der Ort, wo nach der Tradition man die Himmelfahrt des Elia vermutet. Und genau an dieser Stelle hat an der Furt, die durch den Jordan hindurchführt, noch erzählt, wie der Elisa, der Nachfolger des Elia, mit ihm durch den Jordan durchgingen und wie der Mantel dann runterfiel aus dem Wagen und so weiter. Dort an dieser Stelle hat Johannes gepredigt, um an den Elia zu erinnern und das Volk zuzubereiten. Jetzt ist heute ganz schreckliche Sache passiert durch diesen, wie heißt der, Eisenstein oder was, mit den Qumran-Dingen. Da wird dann plötzlich natürlich konstruiert. Ist ja immer merkwürdig, wenn man irgendeine Lehre bringt und sagt, so könnte es gewesen sein, dann fallen unheimlich viele Leute drauf rein, die bloß drauf warten, auf irgendeinen Beweis, dass es so nicht gewesen ist. Wenn Sie mal vergleichen, ein bisschen, die Leute von Qumran waren sehr zurückgezogene Leute in der Gruppe. Man könnte fast sagen, eine Sekte. Johannes war kein Sektierer, er hat überhaupt keine Fangemeinde gesammelt. Wenn Johannes ein Qumranmann gewesen wäre, hätte er eine Fangemeinde gebildet. Johannes redet nie von der Gemeinde der Auserwählten. In Qumran hat es eine ganz große Rolle gespielt. Wir sind die Kinder des Lichts, macht Johannes nie. Er sagt, die Axt ist den Bäumen in die Wurzel gelegt. Er sagt, ihr dürft nicht sagen, wir sind Abrahams Kinder. Er greift gerade die Selbstsicherheit an. Die Leute von Qumran waren sehr selbstsicher. Man könnte ganz viele Punkte erwähnen. Johannes hat nicht auf sich hingewiesen, er hat auf Christus hingewiesen. Nach allem, was das Evangelium erzählt, das Einzige, was ähnlich war, die Leute von Qumran leben in der Wüste und Johannes lebt in der Wüste. Aber also das ist wirklich schon die einzige Gemeinsamkeit, die man hinbringen kann. Sonst ist alles total anders. Es gibt auch aus den Ausgrabungen von Qumran natürlich überhaupt nichts, was auf Johannes den Täufern hinweist. Es gibt auch keine Schriften, die vom Vatikan unter Verschluss genommen werden. Dazu sind die Juden und der Vatikan sich einander viel zu feindlich, als dass der über irgendwelche Schriften verfügen könnte. Aber wenn man einmal so verfolgt, noch einmal, jetzt bleiben wir wieder beim Johannes, was er tut, er ist ein Bußprediger. Was heißt ein Buße? Er ist einer, der anspricht, dass das notvollste Stück, das es Kommen Gottes hindert, mein verfehltes Leben ist. Und da hat er genau den Nagel auf den Kopf getroffen. An dieser Stelle muss die Erneuerung einsetzen. So beginnt das Evangelium von Jesus, das Schuld ins Licht gezogen wird. Wissen Sie, dass das Befreiendste und Schönste ist, wenn Sie heute Abend zur Bereinigung von Schuld kommen und zur Vergebung. Der Johannes hat ja nur eine Symbolhandlung machen können, nämlich ein symbolisches Untertauchen im Jordan. Aber er kündigt schon an, dass mit dem Kommen des Messias etwas Neues geschehen wird. Er wird mit dem Heiligen Geist taufen. Und jetzt gehen wir mal auf die Prophetenstellen zurück. Da sehen wir genau, dass der Johannes die Prophetenstellen des Alten Bundes erfüllt. Im Hesekiel spielt das eine ganz große Rolle. Ich will euch reinigen mit reinem Wasser. Eine Reinigungstaufe, wie symbolisch der Schmutz abgewaschen wird, so wird Gott das abwaschen. Ja, ist das dann wirklich weg gewesen? Da sehen wir schon, dass die Grenze des Johannes kann er nicht wirklich bringen. Erst Christus kann das Neue bringen. Und jetzt gehen wir wieder zu Hesekiel, wo Gott einen neuen Bund macht. Ich will meinen Geist in euch geben, der Heilige Geist, der von innen heraus das Leben verändert, indem Gott selber Wohnung macht in uns. Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Hesekiel 36, wenn Sie sich das notieren, das ist ganz entscheidend wichtig. Hesekiel 36, wenn ich recht weiß, Vers 26. Der neue Bund. Der kommt dann, wenn der Geist Gottes in unserem Herzen Wohnung macht. Und der Geist Gottes, der macht Liebe, der macht Sanftmut. Und der nimmt die Sünde noch sogar weg und es beginnt etwas Neues. Und so ist auch der Johannes schon ein Prediger der großen Umkehr. Mir war immer wichtig in der Adventszeit, wenn wir über den Johannes den Täufer predigen, zu sagen, er ist kein Trauerkloß, sondern ein Freudenbote. Weil Buße ist eine fröhliche Sache. Das Wort, das im Neuen Testament kommt, das werden wir auch in den nächsten Bibelstunden sehen, das für Buße ist ein schwieriges Wort, wegen diese Leute, die da immer mit ihren Zahlkaderblöcke durch die Straße laufen und das hinter der Windschutzscheibe hängen. Das ist ja bei uns Buße eine Strafe. Biblisch ist das ja nicht gemeint. Buße heißt eine Umkehr oder eine Bekehrung, eine Kehrtwendung des Lebens, mit Gott leben und Gott von innen her unser Leben erneuern lassen. Die herrliche Botschaft der Veränderung und der Erneuerung. Hat gar nichts Tristes. Und das verkündet Johannes. Und die Leute haben das verstanden, wenn der Geist Gottes Schuld aufdeckt, das war es auch bei ihrem Leben, dann müssen sie, können sie nicht mehr entfliehen. Dann können sie nur noch Frieden suchen vor Gott. Sie bekannten ihre Sünde, der Mensch leugnet Sünde bis zum Schluss. Also interessant, schön, jetzt den Johannes hier noch einmal zu sehen, aber er erfüllt die ganze prophetische Weissagung. Prophetische Weissagung. Wenn wir den Kreis jetzt noch schließen mit der Prophetie, es spielt gerade bei vielen Christen eine große Rolle, warum es heute keine Prophetie mehr gibt. Ich habe heute gerade einen Brief zugesandt bekommen von einem anonymen Menschen, ich kriege ja viel zur Post, von einer Prophetie aus Schweden, und die sei 1976 gegeben worden. Und das ist ja immer so der Trick, ich sage immer, das ist ja so ein schlimmes Lügenzeugs. Ich glaube kein Wort von diesen Botschaften. Alles, was ich geprüft habe, vorne und hinten nie gestimmt von diesen Prophetien. Die fangen natürlich ganz geschickt an und sagt, in der letzten Zeit, kurz vor dem Kommen Jesu, wird Schottland von England sich lösen. Ach genau, das ist letzte Woche in der Zeitung stand. Das ist das Raffinierte. Aber dann geht's weiter. Und dann wird die feindliche Macht Norwegen und Deutschland besetzen. Wenn ich den Mist überhaupt mitbringen würde. Und das sind ja so viele eifältige Leute, die diesen Gruß glauben. Ich hatte auch große Bedenken, sage ich mal, bei dem Namen Herr Linse, obwohl ich weiß, dass viele von Ihnen begeistert waren. Herr Linse hat ja diese Behauptung aufgestellt, dass die Europäische Gemeinschaft das Tier aus dem Abgrund sei mit den Kronen und so weiter. Und ich finde das einfach so haltlos, weil die Europäische Gemeinschaft nie diese 10 Kronen hatte, nie 10 Mitglieder, sondern 9 und 12 und heute sind es wie viel, 17 oder 18. Wie viel? Aber nie 10. Waren nie 10. 15, also egal, wie rum sie es zählen, aber es waren nie 10. Und jetzt hatten wir am letzten Sonntag in unserem Gottesdienst aus Bremen einen Besuch eines Lufthansa-Kapitäns, der gesagt hat, ich bin in Amerika zum Glauben gekommen, ich war ganz weit weg von Gott durch das Buch vom Hal Lindsey. Da habe ich den Mund nicht mehr zugekriegt. Also ich halte die Aussagen von dem Hal Lindsey wirklich für gefährlich, weil sie für einen kritischen Menschen einfach nicht taugen. Da gibt es auch so ein Buch eines österreichischen Historikers, der mal den Evangelikalen alles nachgerechnet haben, welche falsche Prophetien sich auf der Leim gekrochen wären. Und das sind alles keine biblischen Prophetien. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht durch menschliche Fantasien täuschen lassen. Also ich habe so viel Fantasien schon gehört von der Berliner Kundgebung, wo es geheißen wird, voll werden und wie Erweckung ausbricht und wo die jüdischen Juden, die Juden aus Russland in Deutschland emigrieren, da hat man Versorgungslager angelegt. Und jeden Quatsch, wenn da irgendeiner kommt aus Amerika und sagt, ich habe eine Vision, gibt es gleich Leute, die mit 180 abfahren. Gott kann auch heute Prophetie geben, aber zu was brauchen wir sie? Seitdem Gott durch die Schrift uns alles gegeben hat, was wir brauchen, kann ich eigentlich nur noch sagen, ich brauche Auslegung des prophetischen Wortes, wie wir in der Offenbarung versucht haben. Was brauche ich noch an neuen Mitteilungen? Wir können uns einfach überlegen, was heißt es, wenn Jesus am Ende spricht, dass Hunger und teure Zeit sein wird? Da kann man überlegen, was heißt es für heute? Das heißt, das prophetische Wort, so sagt es im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, der Petrus, ist ein Licht auf unserem Wege. Wir haben desto fester das prophetische Wort. Da ist gemeint, die großen Durchblicke durch die Geschichte. Und wenn ich einmal das prophetische Wort der Bibel richtig deuten kann, dann gibt uns das biblische Wort eben nicht diese Details, die immer wieder die Lügenpropheten suchen. Die wollen ja immer etwas machen. Und übrigens, wie stark hat Jesus von den falschen Propheten gewarnt? In der Bergpredigt und gerade in der Endzeitrede. Wer Prophetie sagt, muss wissen, dass er auf einem gefährlichen Gleis ist. Und man kann oft bloß sagen, wir warten es ab. Wir warten es mal ab. Aber was ich erlebt habe, war bis jetzt immer Lug und Trug, menschliche Überheblichkeit und nicht mit dem biblischen Wort, da bin ich überzeugt. Aber bei all den Menschen, die da irgendwelche Prognosen geben, also solch ein Unsinn, und Sie wissen ja, dass die Zeitungen das dann mit Vorliebe aufgreifen und irgendein Sektenspinner wieder was Neues verzapft, brauchen wir nicht. Wir haben das prophetische Wort und in dem prophetischen Wort werden keine Details genannt und wird es nie möglich sein, den Zeitpunkt zu lokalisieren. Weil Jesus gesagt hat, niemand weiß den Zeitpunkt, nicht einmal der Sohn Gottes, also er. Wann das Ende kommen wird. Aber wir wissen, dass es kommen wird und was uns das prophetische Wort der Bibel zeigt, und das ist ganz wichtig, das Ringen dieser Weltmächte, wie wir es in der Offenbarung gesehen haben, Gut und Böse, das Überhandnehmen der Gottlosigkeit, also die Schrecken der Welt, ohne sie zeitlich zu fixieren. Das nächste, was die Bibel ganz klar sagt im prophetischen Wort, ist, dass das Ende, der Sieg Jesu klar steht. Und dass ganz gleich, durch welche Not und Trübsal das noch geht, Gott den Sieg hat. Wir sehen ja auch, dass das prophetische Wort der Bibel eine große Bedeutung hat für Israel, das sich sammelt. Wie viele biblische Verheißungen da sich erfüllen. Wenn man da in das jüdische Viertel geht, Sie wissen ja, dass in der sogenannten arabischen Altstadt in diesem Jahrhundert der größte Bevölkerungsanteil immer Juden waren. Es gibt in der arabischen Altstadt keine Bevölkerungsmehrheit von Arabern. Ist nicht wahr? Wenn Sie im jüdischen Viertel schauen, im herrlich wieder aufgebauten, wenn da plötzlich Prophetenweissagungen angebracht sind vom Sacharja, wo die Kinder wieder spielen in den Trümmern von Jerusalem und die alten Männer sitzen mit dem Stock, da sehen wir, das prophetische Wort der Bibel hat eine Bedeutung, aber ich halte nichts von Menschen, die heute etwas hinzusetzen zum prophetischen Wort. Wir haben das in der Apostelgeschichte gehabt, dass da ein Mann eine Hungersnot vorausgesagt hat.
Aber es hat auch keine Heilsbedeutung, solch eine Prophetie. Und da müssen wir ganz stark unterscheiden. Wir sollten aufpassen, dass wir das sehen. Das prophetische Wort der Bibel, so wie wir es haben, auch in den Weissagungen Jesu, hat eine ganz große Bedeutung auch für uns heute, um unseren Weg zu verstehen, dass wir nie mit der Masse wandeln, sondern dass wir unseren Weg, unsere Entscheidungen nach dem Wort Jesu ausrichten und immer wissen, wir sind Einzelgänger und so weiter. Also das ist hier bei dem prophetischen Wort noch drin, dass Johannes erfüllt. Warum trägt er denn solch ein schlichtes Gewand? Das ist seine Demut und seine Bescheidenheit. Er möchte zurücktreten. Für uns sieht es exotisch aus. Damals war das eine Beduinenkleidung, auch ein Beduinenessen. Er will nur Botschaft bringen. Und ganz geht er in dieser Botschaft auf. Und das Wichtigste von ihm ist aber der Hinweis auf den Kommenden. Es hat ja damals dann zur Zeit Jesu eine ganze Reihe von Johannesgemeinden gegeben. Johannes ist in Samaria beerdigt, kommen wir auch leider nie hin durch diese heutigen Unruhen. Aber das Wichtigste war ihm zu sagen, nicht er sammelt Leute, hat er nie getan. Er hat immer gesagt, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Im Johannesevangelium noch viel schöner ausgeführt. Und dass er seine Jünger aufruft, sie sollten mit Jesus gehen. Er ist der die ganzen prophetischen Weissagungen auf Jesus erfüllt und noch einmal bündelt und uns ganz deutlich zeigt, dass Jesus nur verstanden werden kann aus den großen Prophezeiungen der Bibel. Ich habe eigentlich heute meine Auslegung anfangen wollen, es begann in der Ewigkeit. Das Kommen Jesu ist entsprungen aus dem großen Wollen Gottes. Und er hat das schon lange Jahrhunderten verkünden lassen und wir sind heute in der herrlichen Lage, wir können das alles sehen, was geschehen ist, was schon verkündigt ist. Noch ein kurzes Wort zu Markus, das haben wir auch noch nicht getan. Markus ist eine Person, die auch im Evangelium vorkommt, er hat sich selber porträtiert. An der Stelle bei der Verhaftung Jesu haben diese Soldaten einen jungen Mann catchen wollen und die haben dann nur noch sein Gewand in der Hand gehabt und er floh nackt in die Nacht. Das ist Johannes Markus selber. Der Schreiber des Evangeliums. Nach allem, was wir vermuten können, hat er sich ja selber gemalt. Johannes Markus entstammte einer reichen Familie. Wir kennen nur noch seine Mutter. Sie kommen verschiedentlich vor in der Apostelgeschichte. Dann auch der Markus noch einmal und dann in verschiedenen Paulusbriefen. Die Mutter des Johannes Markus, Johannes ist der hebräische Name, Markus war der lateinische Name, den er annahm. Er hat offenbar schon in der lateinischen Welt gewirkt. In der lateinisch sprechenden Welt, das sehen wir auch in seinem Evangelium, dass er sehr viel versteht vom Jüdischen und auch gut erklären kann für die Nichtjuden. Das Haus, wo die erste Urgemeinde sich traf in Jerusalem, war das Elternhaus von Johannes Markus. Also, wo der Petrus nach der Haft hinkam, wo die Magd erschrocken ist, meinte, er wäre Gespenst, wo der aus der Haft entfloh ist, Apostelgeschichte 12, kennen Sie die schöne Geschichte, war wahrscheinlich das Zentrum der ersten Christenheit und etwa so Archäologen wie der Rainer Riesner in Tübingen, der ja viel mit jüdischen Archäologen zusammenarbeitet, meint, dass ziemlich wahrscheinlich die Ursteine von dem, was man heute als Abendmahlsaal zeigt, Teile des Hauses von Johannes Markus sind in Jerusalem. Da hat man ja eine christliche Synagoge aus dem 1. Jahrhundert gefunden, mit dem eingegrabenen Stein, ein jüdischer Archäologe von Jesus und so weiter. Das ist diese Stelle, das ist dann nachher, das in gotisch aufgebaut worden. Das muss man bei der Archäologie immer sehen, wo sind die alten Steine. In unserem Israelführer haben wir es noch sogar in der Skizze da, wo man die alten, großen, massiven Steine aus dem 1. Jahrhundert sehen kann. Johannes Markus dort, wir haben dort ein ganzes Kapitel der Geschichte des Johannes Markus gewidmet und Johannes Markus war auf der ersten Missionsreise Begleiter des Paulus und des Barnabas. Markus war mit Barnabas verwandt und als sie von Antalya oder von Perge aus, das ist an der Südküste der Türkei, wo so viele Urlaub machen, hinauf wollten auf den Taurus, da hat ihn Markus die Angst geplagt und er ist ausgerissen und ging heim. Und das hat ihm der Paulus furchtbar übel genommen, dass er gekniffen hat und sagt, ich nehme nie mehr einen Versager mit. Der Barnabas war, auch weil er verwandt war, war auch sonst vielleicht gutmütiger und hat dann den Johannes Markus wieder mitgenommen und dann hat Paulus seine Meinung wieder umgedreht und hat gesagt, er hat sich bewährt. Und so taucht dann der Markus wieder auf in verschiedenen Paulusbriefen, Timotheusbrief und müssen wir genau nachschlagen, Sie werden ihn immer wieder finden. Dieses Evangelium, vermutlich geschrieben im Jahre 60 bis 65. Sie müssen sich vorstellen, im Jahr 34 ist Christus etwa gekreuzigt, relativ nah, 20, 30 Jahre. Das ist eine Zeit, wo natürlich viele noch lebten, die genau wussten, was geschehen war. Das macht auch die präzise Erzählung des Evangeliums sehr leicht. Viele von Ihnen sind vielleicht auch von der kritischen Theologie angesteckt und sagen, ja, aber ist das wirklich vertrauenswürdig, wenn das vielleicht zuerst noch gar nicht, und wir haben die ersten schriftlichen Aufzeichnungen noch nicht, die gehen dann vielleicht einige Jahrzehnte später noch zurück. Sie müssen wissen, dass die mündlichen Berichte oft noch präziser sind als die schriftlichen. Warum? Drucken können Sie alles in der Zeitung oder in einem Buch. Aber wenn ich in Dägerloch durch den Wald jogge und da komme ich, wie heißt es da oben, Römerhügel oder wie heißt es da, irgendwo da oben bei der Versöhnungskirche, das sind Keltengräber. Das hat sich durch Jahrhunderte im Volk bloß so erhalten und irgendwann hat man das vor 100 Jahren ausgegraben. Und ich sage immer, wenn es da heißt, das ist der Galgenberg, das weiß aber jedes Kind, das kann man nicht umbenennen. Weil die mündlichen Dinge bleiben unheimlich. Der Monte Scherbellino bleibt der Monte Scherbellino, weil das von Mund zu Mund weitergeht. Wenn einer sagt, das ist gar nicht der Scherbellino, kann man nicht ummachen, weil zu viele es wissen. So ist in der mündlichen Tradition bei den vielen Zeugen, wo Jesus öffentlich gewirkt hat, ja gar nicht möglich, das mündliche Zeugnis umzustürzen. Und wir haben selbst in der Archäologie Dinge, dass mündliche Traditionen, die vielleicht erst 400-500 Jahre alt waren, ohne dass ein schriftliches Zeugnis da waren, sich bestätigt hatten. Wir haben aber vom Johannes Markus schon in den Papias-Briefen, das ist vielleicht um 120, schon die genauen Erzählungen, wie der Markus sein Evangelium hatte. Er sei von Petrus sehr viel ihm auch noch erzählt worden. Und im Jahr 120, also in etwa 90 Jahre nach Christus schon, in den ersten Aufzeichnungen. Von dort her, noch einmal, sehr genau, verlässlich, treu überliefert. Aber was für uns das Wichtigste ist heute Abend, die Erfüllung der großen Planungen Gottes. Es wird Frieden kommen. Frieden, wenn Gott Frieden macht in einer friedlosen Welt, Menschen bekommen Frieden mit Gott. Gott wohnt in dieser Welt, baut sein Reich in dieser Welt. Johannes der Täufer kündigt es an. Das Entscheidende, durch das das neue Reich anbricht, ist nicht, dass die Könige ausgewechselt werden, die Politiker, sondern dass die Herzen der Menschen bekehrt werden und neu werden. So.